Die Leute, die unsicher sind und die in Anführungsstrichen den Kopf in den Sand stecken, tun das ja als Schutzmechanismus für sich selber, weil sie keine andere Alternative kennen und für sich sehen. Ja, und es ist dieses Bewusste, ich möchte mich nicht damit beschäftigen, weil ich habe Angst davor, dass mich das erstmal unsicher macht und ich von gewohnten Glaubenssätzen der letzten 20, 30 Jahre vielleicht abrücken muss. So, und da gibt es immer zwei Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Man kann es akzeptieren oder man kann es eine Zeit lang ignorieren. Aber irgendwann, wenn man die Realität ignoriert, dann tritt die Realität irgendwann die Türe ein. Ich kann das Thema Sicherheit nicht abgeben zu 100%, sondern hier geht es auch um meine Eigenverantwortung. Aber da geht es auch letzten Endes darum, also bin ich bereit auch den Staat, und damit meine ich die Werte, die dahinter stehen, auch im Zweifel zu verteidigen.
Hallo und herzlich willkommen zum Empathieschenker, dem Podcast für mehr gegenseitiges Verständnis in unserer Gesellschaft. Mein Name ist Sebastian Kremser und ich höre meinen Gästinnen und Gästen zu, um zu verstehen, was sie bewegt. Heute höre ich Carsten zu. Ihn bewegt das Thema Krisenmanagement. Wir sprechen über die veränderte Realität der geopolitischen Sicherheitslage und dem Umgang der damit einhergehenden Unsicherheit. Stecken wir den Kopf in den Sand oder stellen wir uns der Unsicherheit tapfer? Die Zeitenwende betrifft nicht nur unsere Sicherheit, sondern auch unser intellektuelles und moralisches Denken. Braucht es vielleicht eine Renaissance der europäischen Aufklärung, um aus dem Schlaraffenland der Friedensdividende aufzuwachen? Zwei Reserveoffiziere, die sich im empathischen Austausch Gedanken um die Sicherheit in Krisen machen. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen heute zum Podcast Carsten und auch bei dir, wie immer, die Frage am Anfang: Was ist das Thema, dein Thema, das dich bewegt, mit dem du dich beschäftigst und mit dem du gerne gehört werden magst?
Ja, erstmal vielen Dank für die Möglichkeit. Also es treiben mich einige Themen um, aber wenn du das jetzt ja im beruflichen Kontext verortest, dann ist es schon das Thema Krisenmanagement im Allgemeinen und im Speziellen natürlich auf die aktuelle Situation gerade in der Geopolitik. Was für Herausforderungen wir als Gesellschaft oder auch wir als Einzelperson stehen, das ist schon etwas, was mich beschäftigt, sowohl beruflich natürlich, aber auch privat. Und weil ich davon ausgehe oder ich glaube, dass noch gar nicht absehbar ist, in welche Richtung sich auch die Sicherheitslage entwickelt. Und ich die ganz konkrete Gefahr auch sehe, dass wir das ganze Thema ein Stück weit auch unterschätzen.
Also dein Thema, was dich bewegt, ist Krisenmanagement in Bezug auf die geopolitische Sicherheitslage und die Fragestellung dabei, wie gehen wir als Gesellschaft damit um, wie gehe ich als Individuum darum und dein Gefühl, dass wir uns noch gar nicht so richtig bewusst sind, was da auf uns zukommt, weil wir es auch nicht voraussehen können, wie es sich entwickelt.
Ja,
Ja.
und es ist ja ein unangenehmes Thema. Also wer beschäftigt sich schon gerne mit Unsicherheit freiwillig? Also
Ja.
wir Menschen neigen doch ganz häufig, uns Wohlfühlblasen zu schaffen. Ja? Sowohl im privaten Umfeld als auch gesellschaftlich. So, und wenn da irgendwas von außen rüttelt, mal schwächer, mal stärker, ist der erste Impuls ja meistens nicht der, sich damit intensiv auseinanderzusetzen.
Vogelstrauß, ne? Kopf im Sand.
Vogelstrauß, das ist der Punkt. Man kann das auf die Familie beziehen. Also, ne, wer beschäftigt sich denn gern mit so einem Thema wie, ja, muss ich jetzt einen Vorrat für 3 Wochen anlegen?
Ja.
Sollte ich für meine Familie, meine Kinder mal eine Tasche oder einen Rucksack packen, um schnell einfach wohin fahren zu können? Muss ich mir vielleicht Gedanken auch darüber machen, ja, wohin fahre ich denn überhaupt?
Ja, also wenn eine Krise ist, meinst du, ne?
Wenn eine Krise ist, ja klar. Also es geht ja auch beim Thema Stromausfall. Also ich möchte jetzt ja gar nicht so diesen Worst Case betrachten wie Krieg, da gibt es ja durchaus Abstufungen,
Ja.
ne, dass der unterhalb, ne, des Verteidigungsfalls oder Spannungsfalls
Ja.
bewaffnete Konflikte, die
Ja.
in
Ja.
Nachbarländern plötzlich stattfinden,
Ja.
ja gar nicht mehr so weit weg sind und es auch gar nicht so undenkbar ist. Also man beschäftigt sich ja schon mit
Ja.
solchen Szenarien auch intensiv,
Ja.
zumindest auf der, ne, auf der konzeptionellen Ebene. Na, aber was machen wir denn bei einem Stromausfall,
Ja.
der vielleicht nicht flächendeckend im Sinne von ganz Deutschland ist betroffen, sondern bloß in einer Region, in einer Großstadt. Wie komme ich denn aus dieser Großstadt raus? Mit Waffen
Ja.
vor allen Dingen. Also,
Ja, da fährt die Straßenbahn auch nicht mehr.
ja, da wird ja schon der Transport eine Herausforderung.
Ja.
Ja.
Also ich habe gehört, das Thema darunter ist eigentlich, was die emotional ist, ist Umgang mit Unsicherheit und was macht das mit uns? Und auf der Sachebene, auf der beobachtbaren, erlebbaren Ebene ist es dann halt einfach diese ganzen Krisen. Ja, letztlich reden wir über Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, ne, wenn Stromausfälle sind und so weiter. Tatsächlich, ich hatte das mal, wo ich früher mal gewohnt habe, da waren Bauarbeiten. Und dann haben die irgendwie von der Straße das Stromkabel gehabt oder also unterirdisch irgendwas. Und dann habe ich gemerkt, es geht ja in meiner Wohnung gar nichts mehr. Ich wollte mir Wasser kochen, ja, elektrisch. Ich wollte mir Wasser auf dem Herd kochen, elektrisch, ja. Alles elektrisch, Radio elektrisch. Und ich so, du kannst ja gar nichts mehr zu essen machen, weil du keinen Strom hast. Und seitdem habe ich einen kleinen Camping-Gaskocher mit Kartuschen als Vorrat im Keller, wenn
Ja.
ich mal wieder keinen Strom habe.
Ja, also das sind so ganz simple, praktische Dinge. Dann wird man sich erstmal bewusst, von wie vielen Dingen wir als Einzelpersonen auch abhängig sind, dass die funktionieren, die wir als selbstverständlich wahrnehmen. Ja,
Ja.
also das Thema Kochen ist ein gutes Beispiel, ja, wenn
Ja.
der Strom nicht da ist. Aber es geht ja weiter mit Telekommunikation. Also wir gehen ja immer noch davon aus, dass wir dort irgendwie zumindest eine Zeit lang mit Handy noch Empfang haben. Ja,
Ja.
Pustekuchen. Also wir hatten das hier in Dresden vor, ich meine, 2 Jahren war das, als ein Umspannwerk, gab es einen technischen Defekt mit einem Gegenstand, Ballon, wie auch immer. Und der Strom fiel flächendeckend aus. Und was passiert? Was tun Menschen, wenn der Strom ausfällt?
Telefonieren und wollen
Sie
wir wissen, was.
telefonieren, das ist selbstverständlich. Also alle zücken ihr Handy und rufen die Mutter, die Frau, die wen auch immer an. Hey, ist bei dir auch kein Strom? Ja, wenn das gleichzeitig die halbe Stadt macht, dann passiert Folgendes. Diese ganzen Strommasten beziehungsweise die Funkmasten, die haben natürlich ganz häufig so einen kleinen Reserveakku. Der soll auch normalerweise für 3, 4 Stunden halten. Aber wenn das Aufkommen der Anrufer so hoch ist,
Sitzt ihn
dann
leer.
Pustekuchen. Nach 5 Minuten war das gesamte Netz innerstädtisch lahmgelegt. Da ist nichts mehr mit Kommunikation. Ja, natürlich, je weiter man rausfährt und je geringer auch die Bevölkerungsdichte wird, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es noch ein bisschen länger geht. Dann hat man vielleicht seine 3, 4 Stunden, wo man sich noch koordinieren kann und abstimmen kann.
Ja.
Aber im urbanen Raum, oh, absolut unmöglich. Ja.
Und das ist ja gerade, wie du schon sagtest, aufgrund unserer geopolitischen Lage ein Thema, was ja irgendwo ein bisschen aufgekommen ist. Ne? Also, das kann ja auch schon mit hybrider Kriegsführung anfangen. Ne? Also, dass irgendwelche, das weiß man ja auch schon, dass dann irgendwo Sabotageakte waren, die Infrastruktur angreifen, um dann diese Unsicherheit und Krisenresilienz der Bevölkerung letztlich zu triggern. Und das ist, ja, das hast du ja gerade gesagt, dieses Thema Umgang mit Unsicherheit in solchen Krisen, in wenn die Versorgung halt nicht sichergestellt ist, ne? Und wie kommt es, dass das Thema für dich so eine Relevanz hat, dass du dich damit beschäftigst und das dich bewegt?
Ich glaube, das kommt einfach aus der Vergangenheit. Ich meine, ich war lang genug Offizier. In dem Sinne beschäftigt oder hat man ein anderes Gespür für solche Situationen. Das ist vielleicht der eine Punkt. Und im beruflichen Umfeld ist das Thema auch präsent im Rahmen der Unternehmenssicherheit bei mir im Unternehmen. Muss ich zumindest am Rande damit beschäftigen. Und als Reservist bei der Bundeswehr bin ich auch noch im Katastrophenschutz tätig. Also mir sind die Themen erstmal bekannt. Ich bin sensibilisiert. Ich kenne die Informationen. Ich weiß in etwa auch, was an Spionage und Sabotageaktivitäten gerade aktuell läuft. Zumindest soweit, dass ich sagen kann, da finden Dinge statt, die passieren, die sind mehr oder weniger bekannt, beziehungsweise auch öffentlichkeitswirksam geworden. Und es schockt mich auch nicht. Und das ist, glaube ich, ein ganz zentraler Punkt. Die Leute, die unsicher sind und die in Anführungsstrichen den Kopf in den Sand stecken, tun das ja als Schutzmechanismus für sich selber, weil sie keine andere Alternative kennen und für sich sehen.
Ah, spannend. Ich hab da immer so ein Bild für, also bei Ohnmacht, ja, wenn ich das Gefühl habe, ich bin ohne Macht, ja, dann und dann, also weil eine Strategie, wie ich mit Situationen umgehe, nicht mehr funktioniert und ich habe keine Alternative, dann fühle ich mich ohnmächtig, also ohne Macht. Und dann habe ich immer das Bild, dass man dann dazu neigt, den Kopf in den Sand zu stecken oder ich will das gar nicht wissen. Und ich verstehe dich so, wenn du sagst, das Thema ist relevant, ist wichtig. Wir müssen mal darüber reden und darüber Gedanken machen. Geht es ja letztendlich darum, sich selbst zu ermächtigen und sagen, wenn das und das eintritt, wie wollen wir damit umgehen? Wie bereiten wir uns vor? Also welche alternativen Handlungsstrategien haben wir, damit wir dem nicht ohnmächtig ausgesetzt sind?
Genau, und das ist der spannende Punkt. Und interessanterweise, da hilft einem ja sogar der Staat normalerweise dabei. Also es ist ja nicht so, dass aus dem Innenministerium oder dem Verteidigungsministerium dort nicht Dinge angesprochen werden und auch zur Verfügung gestellt werden, gerade im Innenministerium, sowohl auch auf Bundesebene sowieso, aber auch auf Landesebene. Gemeinsam mit den Ämtern, die was mit Katastrophenschutz zu tun haben, die einem keine Werkzeuge an die Hand geben würden. So ist es ja nicht. Ja, also es gibt ja durchaus entsprechende Handlungsempfehlungen, Broschüren, was man tun kann, ja, um selber einfach auch resilienter zu werden. Aber der spannende Punkt ist, warum scheitern bislang zumindest alle diese Bemühungen an ja, der Ich würde, das ist vielleicht ein hartes Wort, aber ein Stück weit stimmt es schon an der Ignoranz der Leute. Ja, und dieses Bewusste, ich möchte mich nicht damit beschäftigen, weil ich habe Angst davor, dass mich das erstmal unsicher macht und ich von gewohnten Glaubenssätzen der letzten 20, 30 Jahre vielleicht, abrücken muss. Die Welt dreht sich weiter und wir aber nicht. Und da ist vielleicht das Thema im Krisenmanagement oder das Vorbereiten auf solche Situationen vielleicht auch nur ein Symptom oder eine Ausprägung. Mein Eindruck ist, dass ich insgesamt über die Gesellschaft, warum auch immer, ich nenne das gerne eine Art Mehltau gelegt hat. Ja, wir sehen das beim Thema Sicherheit, wir sehen das beim Thema Wirtschaft, wir sehen das beim Thema Sicherung der Sozialsysteme. Also es wird irgendwie an althergebrachten Dingen und Glaubenssätzen und Status quo festgehalten und es wird zu wenig beachtet und sich damit auseinandergesetzt, dass die Welt, in denen auch viele groß geworden sind, dass es die so nicht mehr gibt. Die gibt es in der Sicherheit nicht mehr, die gibt es auch in der Wirtschaft nicht mehr, die gibt es nicht, was den Wohlstand angeht. Ist vorbei. So, und da gibt es immer zwei Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Man kann es akzeptieren oder man kann es eine Zeit lang ignorieren. Deswegen vielleicht der Begriff der Ignoranz, auch wenn der böse ist. Aber irgendwann, ich weiß nicht, wer das mal gesagt hat, aber wenn man die Realität ignoriert, dann tritt die Realität irgendwann die Türe ein. Und ich glaube, in vielen Punkten in dieser Gesellschaft Man muss bloß mal so die letzten Wahlen verfolgen. Das ist jetzt auch ein sehr weites Feld. Aber muss man feststellen, dass die Realität schon ziemlich deutlich an die Tür klopft. Und beim Thema Sicherheit haben wir das 2014 gesehen, auf der Krim. Wir haben das 2022 gesehen mit der Ukraine. Wir sehen das eigentlich jetzt mit der Policy von Trump, der eine ganz klare Agenda verfolgt, so blöd wie ihn die Medien auch finden, auch zum Teil berechtigt, gar keine Frage. Aber er folgt eine ganz klare Strategie und eine strategische Ausrichtung. Und die Ausrichtung der USA ist, Europa muss sich um sich selber kümmern. Wir sind nicht mehr da. Unser Fokus liegt auf China. Unser Fokus liegt auf dem pazifischen Raum. Und ob ihr Probleme mit Russland habt, das ist für uns nur noch ein Nebenkriegsschauplatz. Ist aber nicht mehr unser Hauptfokus. Deshalb auch der Druck auf die europäischen Partner, sich um ihre Sicherheit selber zu kümmern. Das kommt ja nicht aus ungefähr oder nur aus dem Punkt, hey, das ist für uns als Amerikaner auch teuer. Und damit, das finden unsere Wähler nicht cool. Ja, das ist natürlich, das erzählt man dann offiziell, aber es ist eine ganz klare neue geostrategische Ausrichtung. Und wir haben da überhaupt gar keine Antwort in Europa drauf.
Ich habe jetzt zwei Aspekte. Also das eine, ich merke richtig jetzt, dass das Thema dich bewegt, ne? Also ich habe den Eindruck schon so ein Ärger über diese Ignoranz, wenn ich das Wort aufgreife, ne? So nach dem Motto, Leute, Kopf in den Sand bringt nichts, es steht vor der Haustür, wir müssen mal den Kopf rausstecken und überlegen, wie wir das damit umgehen. Und das andere, was ich rausgehört habe, ist jetzt so dieses Thema, wir sind jetzt sage ich mal 30, 40 Jahre im Schlafenland groß geworden oder haben in dem gelebt, ne? Und wir sind es ja gewohnt, ich gehe in den Supermarkt und was ich haben will, kriege ich. In Corona haben wir mal gesehen, was passiert, wenn nicht mehr alles da ist, wie sich die Leute verhalten, ja? Auf einmal bunkern sie und hamstern sie Toilettenpapier. Und dann wird gemeckert, dass das nicht funktioniert, beobachte ich. Und da sehe ich so das Thema auch noch Verantwortungsübernahme und auch Selbstverantwortung, nicht im Sinne von Egoismus, sondern, also es ist ja so die Haltung, die ich wahrnehme, ist so, der Staat muss sich kümmern und wenn ich nicht meine Bedürfnisse erfüllt kriege, dann ist der Staat halt Kacke. Ja. Aber dass wir alle ja der Staat sind und es ja an uns liegt, wie wir uns verhalten und das miteinander gestalten, wird dann ja gerne mal vergessen. Und gleichzeitig ist das ja so eine Nische, wo ja gerne dann auch Spalten reingegrätscht wird, ne?
Naja, das eine Punkt ist ja der Begriff des Nanny-Staates, der sich um alles kümmert. Und das Schizophrene ist ja dabei. Das wird dann gesagt, ja, der Staat funktioniert nicht, deswegen brauchen wir den Systemwechsel. Ja,
Ja, genau.
linksaußen wie rechtsaußen.
Genau.
Und bei beiden bedeutet das aber mehr Staat. Also
Genau.
der Staat hat nicht funktioniert und
Ja.
als Lösung machen wir noch mehr Staat.
Genau.
Wir schränken die Freiheit noch mehr ein und die Eigenverantwortung und die Selbstständigkeit. Und
Ja.
das eigene und freie Denken. Also
Genau.
das ist wirklich schizophren.
Ja.
Aber so ticken die Leute zum
Ja.
Teil.
Ja,
Ja.
das ist genau. Also das ist ja dieses Kopf in den Sand, ich will mich nicht drum kümmern, kümmert ihr euch, also kriegt ihr noch mehr und wenn ihr das nicht hinkriegt, müssen es die anderen machen. Also, ne, so.
Da fällt mir so ein Beispiel ein. Ich habe mal für ein Wohnungsprojekt habe ich mal mit einem Schreiner zusammengearbeitet, in einer Schreinerei und habe dort Badezimmermöbel für eine Wohnung gemeinsam gemacht. Ja, und der war relativ alternativ unterwegs, sage ich jetzt mal. Würde ich eher so im linken Milieu verorten. Wir haben uns aber gut verstanden. Also daran soll es jetzt nicht liegen. Und wir kamen irgendwie genau auf das Thema Wohnen beispielsweise zu sprechen. Ja, und dann kam so dieses übliche, ja, und es muss mehr Genossenschaft und mehr staatliche Regulierung und der Staat muss die Wohnungsgesellschaften übernehmen und so weiter. Und meine Frage, die ich ihm dann gestellt habe, und er ist ja auch selbstständig gewesen, habe ihn dann mal gefragt, ja, an welcher Stelle hast du denn den Staat in deinem eigenen Erleben die letzten 10, 15 Jahre, ne, oder 20 Jahre, wo du über 18 bist, als effizient erlebt und als jemand, der ein Akteur ist, der Dinge wirklich gut handeln kann. An welcher Stelle? Und dann kam halt erstmal nichts. Ja, und das wundert mich auch nicht, weil diese Beispiele, die gibt es auch einfach nicht.
Ja.
Ja, also wo haben die Dinge wirklich gut funktioniert? Und das Letzte, was mir da wirklich einfällt, war 2008, den Überbrückungshilfen für die Wirtschaft in der Finanzkrise. Ja, das war, sagen wir mal, das einzige Instrument, wo ich sage, okay, das hat wirklich gut funktioniert. Aber ein Blinder findet auch mal ein Korn. Ansonsten muss man ja festhalten, wenn man sich so die politischen Themen so anguckt, also das, was da an Ideen gekommen ist, das war jetzt, naja, eher so semi-gut. Ne? Und von der Umsetzung mal ganz zu schweigen. Wobei ich die Umsetzer da ein Stück weit auch, egal ob das eine Verwaltung oder eine Polizei oder auch die Kommunen, in der Ausführung in Schutz nehmen möchte. Also bei der Regelungsflut hätte ich auch große Probleme, dem Ganzen also vernünftig mit Verstand zu begegnen. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, und da schließt sich der Kreis, dass wir immer mehr Regeln schaffen, die den Bürgern oder auch geschaffen haben, die den Bürgern den Eindruck vermittelt haben, ja, der Staat kümmert sich schon irgendwie drum.
Ja, okay, so die Perspektive, ja.
So, und
Also,
das, und die Leute wurden eigentlich zum, ja, ich weiß, das klingt jetzt echt böse, sie wurden zu Schafen erzogen, ein Stück weit. Ne? So, ne, jeder, und da hat jeder sein Schärflein irgendwie zu tragen, politisch, egal ob Mitte, links, rechts. Alle haben ein Stück weit Klientelspolitik betrieben. Ne? Und hier mal eine Erhöhung von der Sachleistung,
Ja.
hier mal ein bisschen Geld und da mal ein
Ja.
bisschen Geld. Und das hat ja auch wunderbar 20 Jahre funktioniert mit der Friedensdividende noch. So.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich hätte es ein bisschen anders wahrscheinlich irgendwie betrachtet, aber dieses, wenn, ne, also nach dem Motto, der Staat kümmert sich, ja, wir sorgen uns um unsere Sicherheit und also auf der Bühne wurde dann immer hier schön was hingestellt und ne, es sieht alles toll aus, alles ist super und hinter der Kulisse merkt man, wie so die Dinge bröckeln, ne? Also funktioniert nicht so richtig. Und jetzt kommt so diese Enttäuschung, so, oh, das ist ja alles, also das ist ja der Punkt, wo du ja von Ignoranz sprichst, ne? Das ist noch nicht so richtig angekommen. So wie es vorne scheint, so schön oder so sicher ist es ja gerade gar nicht mehr. Und die Strukturen, ich würde jetzt gar nicht mal so von Staat reden, aber die Strukturen dahinter sind halt so, ich sag mal, gehemmt, ja. Dass da gar nicht mehr so diese Agilität, die Bewegung drin ist, um jetzt adäquat zu reagieren. Und dass die Menschen schon das Gefühl kriegen, oh, kriege ich da wirklich die Sicherheit, die mir suggeriert wird? Also im Grunde ist es ja so ein ähnliches Bild, nur jetzt auf nationaler Ebene, wie das, was
Ja.
wir mit den USA und den Schutzschirmen haben, ne?
Ja, klar.
Ne, so alles bla bla bla. Und jetzt kommt es hart auf hart. Ja, ja, so richtig vorbereitet sind wir vielleicht nicht. Und dann kommt ja der Punkt rein. Ich glaube, das ist, glaube ich, auch das, was dich, glaube ich, bewegt und was du auch in den LinkedIn-Post, auf den ich reagiert habe und dich angesprochen habe, angesprochen hast, dieses, also das ist erstmal Teil der Realität ist, dass die Welt halt auch unsicher ist und nicht immer nur sicher.
Ja.
Also das fängt ja schon damit an, wir können nie sicher sein, wenn wir über die Straße gehen, dass wir nicht überfahren werden, ne? Also wir wissen ja nicht, wer da im Auto sitzt oder was für einen Gesundheitszustand da jemand hat, was auch immer. Und dich bewegt den Menschen quasi nochmal zu sagen, auch aus deiner Profession heraus, zu sagen, hey Leute, Sicherheit und die Vorbereitung oder die Entwicklung von Resilienz kommt nicht von alleine, ne? Also selbst wenn wir eine Gesellschaft haben, die sich einen Staat strukturiert hat, ich verstehe dich so, dass dein Wachrütteln ist, so Leute, wir müssen uns alle darüber Gedanken machen, wie wollen wir damit umgehen und was können wir im Kleinen machen und dann gemeinsam im Großen, oder?
Ja, nee, es geht um Verantwortung. Verantwortung für sich selbst, aber auch Verantwortung für den Staat.
Ah, okay.
Also das hat ja zwei Dimensionen. Ne? Also, um das Bild zu bemühen, was ist denn die Erwartung überhaupt an den Staat und an mich selber? Also, um da bei dem Verkehrsbeispiel zu bleiben, ich möchte über die Straße. Da fahren Autos. Mein Interesse ist, ich möchte nicht angefahren werden. Kann ich sagen, hey, du lieber Staat, in dem Fall die Kommune, bau mir hier eine Ampel oder bau mir hier einen Zebrastreifen hin, damit ich sicher rübergehen kann. Dafür zahle ich Steuern. Das ist fair. Es bedeutet ja aber trotzdem nicht, selbst wenn da ein Zebrastreifen ist, sollte ich trotzdem nach links und rechts gucken. Weil kann ja auch mal sein, einer hält sich nicht an die Regeln. Also müsste ich trotzdem ja, obwohl der Zebrastreifen da ist, nach links und rechts gucken. Oder ich grün habe. Weil, ne, 100 Autos halten an, der 101.
Fährt drüber.
fährt drüber. Und so ist es ja, und das ist meine eigene Verantwortung. Also
Ja.
ich kann ja nicht dem Bürger einen Beamten an die Seite stellen, der für mich guckt.
Das wäre ja der Polizist, der den Verkehr dann zusätzlich noch regelt.
Genau. Ja, aber dann und dann jeden Einzelnen rüberhilft. Das
Ja.
funktioniert ja nicht. Und so ist es, das gleiche Bild ist es aber auch bei dem Thema Sicherheit. Also ich kann das Thema Sicherheit nicht abgeben
Ja.
zu 100%, sondern hier geht es auch um meine Eigenverantwortung. Und jetzt geht es die Eigenverantwortung im Kleinen, dass ich entsprechend auch vorbereitet bin, wenn mal was nicht funktionieren sollte, dass ich überlebe die ersten Wochen und genügend zu essen und zu trinken habe oder meine Familie in Sicherheit bringe. Aber da geht es auch letzten Endes darum, also bin ich bereit, auch den Staat, und damit meine ich eigentlich nicht das Staatsgebilde, sondern die Werte, die dahinter stehen, auch im Zweifel zu verteidigen. Und auch das ist eine, aus meiner Sicht zumindest, Verantwortung eines Bürgers, wenn ich den Ausweis mit mir trage und von den staatlichen Leistungen und der Sicherheit mein ganzes Leben lang profitiert habe. Und das ist das, was mich insbesondere ärgert in den Diskussionen, wenn es darum geht, was tue ich im Verteidigungs- oder im Spannungsfall?
Ja, also wenn ich daran denke, denke ich gerade an einen Menschen, ich kenne den Namen jetzt nicht, ich habe ihn nur in den Medien gesehen, der hat ja ein Buch geschrieben, warum ich Deutschland nicht verteidigen würde, ne?
Genau. Und damit, das ist, ja, ich habe den auch gesehen und dachte mir, genau, das ist der Graben, der sich da auch auftut. Also die Erwartung oder also es ist auch für mich eine gewisse Naivität, ne? Man möge es ihm verzeihen in jungen Jahren,
Ja.
zu sagen, naja, also ich lieber sagt mir einer dann die ganze Zeit, was ich zu tun habe, als dass ich sterbe. Also
Ja.
lieber das ist ja die Botschaft, in Unfreiheit leben als tot sein.
Ja.
Das ist es ja, was es runtergebrochen bedeutet. Und das kann aber nur jemand sagen, der in Freiheit aufgewachsen ist.
Weil er das andere noch nicht kennt, ne?
Weil er das andere gar nicht kennt. Und
Ja.
deswegen ist diese Position also nicht nur naiv, sondern geradezu anmaßend und nicht besonders intellektuell.
Ja.
Ohne dem jungen Mann dort zu nahe zu treten
Ja.
und treten zu wollen.
Ja, ich kann das nachvollziehen, was du meinst. Ich habe auch schon solche Stimmen gehört wie von Menschen, ja, vor 20 Jahren, da hätte ich Deutschland verteidigt. Heute würde ich das nicht mehr machen. Und was ich dann beobachte, die Menschen haben sich über die Zeit einen Wohlstand aufgebaut
Ja.
und haben jetzt einerseits Angst, wenn von außen die Bedrohung kommt, dass dieser Wohlstand vernichtet werden könnte. Man fängt ja schon mit Handelskrieg an und so und Aktien und so, ja. Da muss man noch gar nicht über zerbombte Häuser reden, ja. Aber sie haben auf einmal etwas, was einen Wert für sie hat und den wollen die Menschen genießen. Und dann wollen sie nicht, haben sie Angst, wenn sie das verteidigen, dafür zu sterben, weil dann können sie es ja nicht mehr genießen. Also ist mein Eindruck, dass sie deswegen dann nicht mehr bereit sind zu verteidigen, ja. Und dann sag ich mir, also ist jetzt meine Weiterdenken. Okay, dann gibt es so Leute wie mich und dich. Jetzt sind wir ja zufällig beide Reserveoffiziere, ja, und haben uns irgendwie in unserer Biografie entschieden, ja, wir sind bereit zu verteidigen. Wir stehen dann hier, ich mach's jetzt mal persönlich, die Wohlhabenden, das ist jetzt ein bisschen so in Schubladen denken, sagen, ja, ich habe was zu verlieren, ich möchte mein Leben nicht verlieren, deswegen gehe ich lieber raus, ich habe ja das Geld, ich gehe mal kurz ins Ausland. Und wenn es vorbei ist, komme ich wieder, ja. Weißt du, wie ich meine?
Ja,
Das
also ich habe.
ist so ein Gedanke, den ich dann immer habe. Alles klar, ich dann den Kopf hin und habe vielleicht Glück und überlebe das. Und wir beide wissen, also wenn du in so einem Gefecht bist, so wie in der Ukraine, also da kannst du eigentlich dein Testament schon schreiben, so nach dem Motto.
Ja.
Also wie zynisch das ist, auch wenn ich darüber so zynisch lache, also das ist halt die Realität. Ja, und dann, wenn du das dann überlebst und dann, weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, du weißt, was ich meine, ne? Also du verteidigst was und dann kommen die sagen, ja, ich hatte keine Lust, das zu verteidigen, aber ich komme jetzt wieder und möchte meinen Wohlstand wieder haben.
Ja, genau. Also das ist, ich würde es noch nicht mal unbedingt über das Thema, ja, man kann das vielleicht, ich würde es nicht unbedingt nur am Punkt Wohlstand festmachen.
Ja.
Ja, das wäre mir vielleicht also sogar zu kurz
Platt.
gesprungen.
Ja.
Es hat ein Stück weit auch mit politischer Einstellung zu tun. Also es gibt Leute, die mir sagen, na, also für den Staat, da mache ich das nicht. Ne? Und meinen damit, das kommt dann eher von der ganz rechten Ecke. Und von der linken Ecke kommt dann, nee, also da schütze ich doch lieber meine Familie, da mit diesem Konflikt habe ich nichts zu tun. Und ich finde, dass auch das ist sowohl als auch in der Praxis. Also da habe ich mich auch schon bis aufs Messer gestritten,
Ja.
auch vor kurzem erst, weil ich dann die Frage stelle, ja, wo wollt ihr denn hin?
Genau.
Also wie stellt ihr euch denn das wirklich vor? Und was tut ihr denn da? Also als ob, wenn wirklich die Existenz des Staates gefährdet ist, ne? Der Staat und die Regierung, in dem Fall der gemeinsame Ausschuss, ne,
Ja.
dann nicht Maßnahmen ergreift, um seine Existenz zu schützen. Also alle gehen dann davon aus, wir fahren mal dann schnell nach Frankreich, Spanien und Portugal und bleiben dann da.
Ja.
Aber erstens, die wollen die vielleicht gar nicht,
Genau.
ja, die kommen da gar nicht hin.
Ja.
Selbst wenn sie über Umwege da landen, wer sagt denn denen, dass die Konten, auf die sie dann zugreifen können, noch funktionieren
Genau.
oder es nicht entsprechende Anweisungen gibt über die Bundesbank und das Finanzministerium, entsprechende Konten bis auf einen Kleinstbetrag einzufrieren, weiß doch keiner. Wie wollen die sich denn dort ernähren, geschweige denn finanzieren, ohne Arbeit, nur mit ein bisschen Rücklagen, die vielleicht
Ja.
nach ein, zwei Monaten aufgebraucht
Ja.
werden.
Ja,
Wer
ja,
schickt die Kinder in die Schule?
ja.
Ja, was machen die da unten? Und vielleicht vorher, also wie wollen die denn überhaupt rauskommen? Wer sagt denn, dass die überhaupt Sprit bekommen? Also das
Ja.
hat man ja in der Ukraine gesehen, ja, mit
Aha.
den langen Tankstellen etc. Man kann es vielleicht auch ganz schnell heißen, also Spritabgabe nur an öffentliche Autos.
Ja.
Ne, also an alles, was irgendwie mit Staat zu tun hat, so Aufrechterhaltung der staatlichen Funktionen. So, und
Ja.
ansonsten, wenn du noch ein großes Auto hast, bitte kannst du das gleich zum Fuhrparkhof
Genau.
bringen, wird gebraucht als Transportmittel.
Genau.
So, tschüss. Ne,
Ja.
fliegen fällt aus, können sich nur die Superreichen leisten, weil ein
Ja.
Ticket dann nicht mehr 500 Euro kostet,
Nur
ne,
5.000.
oder 50.000, ja, je
Ja.
nachdem. Na, also auch dieser Weg ist versperrt, Bahn, genau das Gleiche. Ne? Kann ja auch durchaus sein, dass sie dann nicht mehr über die Grenze dürfen, logischerweise. Und dass es dann erstmal darum geht, im Rahmen der Mehrerfassung dann entsprechend
Ja.
den ganzen, in Anführungsstrichen, staatlichen Personalkörper,
Ja.
den es braucht, sowohl für Militär, für die Unterstützung dessen, für Produktion und so weiter, zu füllen. Das geht jetzt nicht von heute auf morgen und die Voraussetzungen haben wir noch gar nicht dafür
Ja,
erfüllt. Das
ja.
ist ein anderes Thema. Aber also zu glauben, also in dieser Naivität zu leben,
Ja.
also ich kann alles das tun, im Frieden, was ich jetzt tun kann, halt, im Frieden, kann ich dann im Spannungs- und Verteidigungsfall auch, das ist
Ja.
hochgradig naiv.
Ja, ich
Und,
weiß, das
ja. Und die Reaktion, wenn ich das dann sage, die ist dann immer so, nee, und das. Also es kommt kein rationales Gegenargument, ich kriege das schon irgendwie hin. Das ist die
genau.
Kernbotschaft. Das
Genau.
werden wir ja dann schon sehen. Ne? Also
Ja.
die rationalen Argumente, die fehlen, ne? Und dann wird es ja schnell emotional. Ne?
Ja, genau. Dann wird es aufgeladen. Ja, und dann gibt es
Dann
ja noch, dann
genau.
gibt es auch linke, rechte Ränder, die das dann noch pushen, um das aufzuladen, um die Leute
Genau.
zu spalten, ne?
Ja. Und also es wird auch, mir ist das auch klar, weil ich in dem Moment ja der bin, der diese Illusion zerstört.
Ja,
Und
also wie Trump das mit unserer Sicherheit gemacht hat, ne?
das mit Argumenten, die man nicht widerlegen kann.
Ja.
Ja, und mit Fragen, wo man wirklich mal drüber nachdenken muss,
Ja,
wenn man
ja.
sich mal eine ruhige Minute Zeit nimmt. So, und dann sind wir wieder bei dem Thema Unsicherheit. Also ich zerstöre in diesen Diskussionen genau diese Glaubenssätze, die sich über teilweise Jahrzehnte aufgebaut haben.
Ja.
Und das macht mich nicht gerade sonderlich beliebt in der Diskussion. Aber ich liebe es trotzdem, ja, weil es ja nichts hilft.
Ja, es ist ja, Du tust es ja, so wie ich dich verstehe, auch aus dieser Verantwortung heraus. Also einmal aus der Selbstverantwortung, aber auch das Verantwortungsgefühl, sag ich mal, in deiner Rolle, wo du dich mit Sicherheit beschäftigst. Also biografisch in der Vergangenheit als Offizier, aber heute auch in Koordination mit Behörden und deinem Beruf und so, ne? Also aus diesem Bewusstsein, ne?
Und wollen wir denn wirklich unter der Ägide einer fremden Autokratie leben? Also gerade wir hier in Ostdeutschland kennen das doch alles. Wir wissen doch, wie das ist, ja, die Freundschaft zum sowjetischen Brudervolk und so weiter. Ja,
Das durfte sich die Ukraine auch anhören, ne?
was das denn eigentlich real bedeutet? Und gerade für die, die Kinder haben. Weil dann sagt der Staat nämlich ganz schnell, was das Kind zu tun hat, auf welche Schule du gehst, ob du eingezogen wirst oder nicht. Ne? Oder wie man es jetzt auch zum Teil in Russland ja erlebt, dass irgendwelche halbstaatlichen Milizen die Fitnessstudios abgrasen und Leute dort die Jugend wegfängt. Die müssen gleich unterschreiben, ja? Und sind dann plötzlich weg. Das heißt, du gehst, verabschiedest dich morgens von deinen Kindern und abends kommt bloß die Hälfte zurück und du weißt gar nicht, wo die sind, wo die geblieben sind, an wen du dich da wendest. Na, keiner weiß was. Du rufst bei der Kommune an oder bei irgendeinem Wehrbezirk. Keiner weiß was erstmal. Du sitzt wochenlang erstmal mit Fragezeichen auf dem Sofa mit nebst Frau. Das ist doch die Realität, wie es in der Autokratie läuft. Ja, und dann kommt eine Aussage wie, naja, so ein bisschen geknebelt werden ist ja nicht schlimm.
Ja, das kann
Also,
auch wieder nur jemand sagen, der nicht weiß, was das heißt.
genau, das ist der Punkt. Ja, und wir haben, und das ist meine Botschaft auch, wir haben wofür es sich lohnt zu kämpfen und auch zu verteidigen. Ja, egal, ob man jetzt arm, reich, politisch, wo man dort steht und was man auch für Lebensziele hat. Dieses Land und das freie Europa, das hat uns eine ganze Menge ermöglicht. Und das gilt es aus meiner Sicht zu bewahren und es ist auch bewahrenswert. Bei aller Probleme, die wir haben, ne, und man kann durchaus diskutieren darüber, ob die repräsentative Demokratie, so wie wir sie ausgestaltet haben, noch aktuell funktioniert. Aber das ist auch, die Diskussion kann man gerne führen. Da bin ich auch gar kein Gegner. Also ich bin weit davon entfernt zu sagen, alles läuft hier total super. Aber wir brauchen da auch einen gesellschaftlichen Diskurs zu dem Thema, ob wir das und wie wir das weiterentwickeln. Aber diese Grundfeste der demokratischen Ordnung,
Also
die sind
Grundgesetz,
nicht verhandelbar.
ne? Die ersten Paragraphen ist
Ja, 1 bis 20,
ja,
die
genau.
sind nicht verhandelbar. Aber alles andere können wir gerne sprechen.
Genau.
Ja, wie wir es ausgestalten. Muss ja nicht
Genau.
eine Parteiendemokratie sein, können wir
Genau.
auch anders lösen. Ne, wenn das nicht funktioniert. Also da bin ich auch offen. Aber das ganze System in Frage zu stellen, weil es nicht läuft und zu sagen, naja, aber dann brauchen wir hier ein Komitee, was klüger ist als der Rest. Das kennen wir schon. Ne? Oder einen Einzelnen, der meint, er ist klüger als der Rest, kennen wir auch schon. Ging jetzt für alle Beteiligten. Na, ging nicht gut aus. Ging 33 bis 45 nicht gut aus und ging hier im Osten auch zwischen 49 und 90 nicht gut aus. Zumindest was den Wohlstand angeht. Auf lange Sicht. Müssen wir das haben? Ich denke nicht.
Das ist ja das, ich baue nochmal den Kontext jetzt auch hier zum Podcast. Das ist ja genau das, warum ich den Podcast ja gestartet habe, ne? Also aus meiner Sicht ist das Wertvolle, was wir ja haben, ein Miteinander. Ja, und ich habe den Podcast ja während Corona gestartet, weil ich gemerkt habe, das war so das Ereignis, was die Leute in Isolation gebracht hat, aufgrund der Schutzmaßnahmen, ja, für die man sich entschieden hat. Und da habe ich gemerkt, in Social Media, im virtuellen Raum, ging das dann mit diesem Gegeneinander und Spalten los. Und das ist ja jetzt etwas, was wir noch gar nicht so, also wir waren ja jetzt viel in dem Real-Ding, ja, also was Strom, also wirklich die realen Sachen, was wir vor Ort haben und diese ganze Sicherheit dann auch noch im virtuellen Raum, wo für mich eigentlich schon jetzt, wenn wir von hybrider Kriegsführung reden, also eigentlich total das abgeht, weil die Leute gar nicht mehr differenzieren können, was ist echt, was ist Troll, was ist Fake. Mit KI geht es ja noch viel mehr, also das wirkt ja noch mehr, weil da konsumieren die Leute im virtuellen Raum. Sie werden quasi durch ihr Handy auch immer wieder reingesogen. Das merke ich auch bei mir selber, ne? So Habits, Gewohnheiten, die man entwickelt, da reinzugucken und wie das dann ein die Aufmerksamkeit lenkt. Und dann gehen die Leute wieder in die Realität mit diesem Kontext und begegnen sich mit diesen virtuellen Eindrücken. Eindrücken ist das richtige Wort, ja. Und also sie wissen schon mal voneinander gar nicht, was hat der andere gesehen virtuell und so weiter. Aber das war ja der Grund, warum ich den Podcast gestartet habe, weil ich gesagt habe, hey, möchte die Menschen, die ich im virtuellen Raum treffe, wir nutzen zwar virtuelle Medien jetzt auch für den Podcast oder ich, aber in eine Begegnung bringen. Und das ist das, was der Reinhard Mantel in seinem Buch Demokratie für die Begegnung auch geschrieben hat, ne? Also, dass ich gerade so denke, wo entsteht der Raum, ne, dass wir genau über den Diskurs, den du angesprochen hast, den wir brauchen als Gesellschaft, wieder entstehen, aber auf einer konstruktiven Art und Weise, ohne dass wir schon so aufgeladen sind, weißt du, wie ich meine? Oder dass wir sagen, ja, vielleicht ist die Realität, also vielleicht kann ich streichen, aus meiner Sicht, ich teile das, ist die Realität gerade halt nicht sicher und es gibt große Unsicherheitsfaktoren, weil es halt klare Entscheidungen außerhalb unserer Grenzen gibt, was für uns eine Konsequenz hat im Verhalten von anderen. Und wie kommen wir da wieder miteinander in den Dialog zu sagen, wie gehen wir damit um, oder? Und ich hatte auch gerade das Wort Naivität im Kopf, als du davon gesprochen hattest, dass du selber dann das Wort naiv genutzt hast, dass wir aus unserer Gewohnheit, dass alles ja gut läuft und diese Illusion, es wird immer so weitergehen, als Gesellschaft uns schwer tun, zu sagen, okay, also man könnte ja sagen, mal angenommen, ist nicht mehr so, wo wir sagen, es ist schon lange nicht mehr so. Wie würdest du dich denn verhalten wollen? Oder wie fühlt sich das an, wenn du keine Ahnung hast, wie du dich dann verhältst, weil die Sicherheit weg ist, ne?
Ja.
Ja.
Also, da sind ja zwei Aspekte drin. Also das eine ist ja die Demokratiefähigkeit der Kommunikations- und Kommunikationsfähigkeit und Debattenkultur in unserem Land. Und da muss man sich ja schon die Frage stellen, funktionieren diese Formate, die wir wählen, in der Praxis? So, und wenn man sich anguckt, also man hat ja einiges so versucht auch. Also ich kann mich noch hier in Sachsen beispielsweise erinnern, bevor, ich glaube 2019 war das, der jetzige Ministerpräsident das Amt übernommen hat, ist der ja wie der fahrende König in Anführungsstrichen durch die Lande getingelt in jedes, in Anführungsstrichen, kleine Kuhdorf. Und hat dort sich die Sorgen und Nöte der Leute angehört und hat versucht, seinen Standpunkt zu erklären. Das kann funktionieren, bis zu einem gewissen Grad. Wenn ich ein sehr kontroverses Thema habe, Migration ist ja da so das Paradebeispiel, was emotional aufgeladen ist, dann ist das Setting meistens ganz, ganz, ganz schwierig. Weil ich auf der einen Seite sitzen oben auf dem Podium und meistens sitzen die Leute ja dann auch noch wirklich auf dem Podium, die dann die Welt erklären und sagen, das ist jetzt so und wir müssen jetzt. Unten sitzt in Anführungsstrichen die Bürgerschaft, ne, und sagt, nee, das geht aber erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens nicht. Also aus wirklich auch sinnvollen Argumenten und jetzt nicht, ja, die nehmen uns alle, also nehmen uns alle die Arbeitsplätze weg, ne, so nach dem Motto. Und die Debatte findet nicht statt, sondern es ist ein, ich gebe dir Argumente und ich kriege als Antwort, aber wir müssen jetzt trotzdem. Das ist keine Demokratie, das funktioniert nicht. So, wenn wir uns Medienformate angucken, tue ich mich mittlerweile auch schwierig, damit das als wirklich zielführend ganz häufig zu bewerten. Ich habe leider den Eindruck, dass es immer meistens so 4 gegen 1 ist. Ne? Also 4 vertreten, sagen wir mal, die angenommene Meinung und dann gibt es noch einen, der eine Gegenposition vertritt. Also wo ist denn das facettenreich? Also dann lade ich mir doch eigentlich lieber Leute ein mit 3 oder 4 total unterschiedlichen Positionen. Aber das funktioniert auch nicht. Und da hat auch aus meiner Sicht, und dieser Begriff ist ja auch während der Migrationskrise geprägt worden, der Haltungsjournalismus seinen Teil für eine negative Entwicklung mit beigetragen. Ja, also ich habe das von Anfang an halt wirklich auch kritisiert, weil ich diesen Begriff schwierig finde und weil es auch eine gewisse Arroganz beinhaltet. Ja, also es gab ja durchaus auch Medienschaffende, die der Meinung waren, sie sind die vierte Säule im Staat. Und ich dann ins Grundgesetz geguckt habe und mich gefragt habe, ja, wo steht das denn? Also wo ist denn da der gesellschaftliche Konsens gewesen, dass das so vereinbart worden ist zwischen uns allen als Gesellschaft? So, und ich habe es nicht gefunden.
Also dieses Narrativ kannst du ja auch in alle Richtungen auslegen dann.
Logisch, logisch, genau. So, und und man hat ja dieses, also nicht, es gibt ja diesen Begriff Schreiben, was ist. Und der hat sich irgendwie weiterentwickelt oder verselbstständigt in Schreiben, was sein sollte. Ne? Und das ist, und damit hat man eigentlich diese Debattenkultur putt gemacht auch. Und man hat auch diesen Informationsdiskurs kaputt gemacht. Und auch diese wichtige Rolle der Medien in so einer Gesellschaft, nämlich einfach Informationen an unterschiedliche Stellen zu transportieren, transparent zu machen und Fragen zu stellen. In die eine oder andere Richtung. Und sie den anderen aber, den Leser, den Zuhörer selber überlassen, welche Schlüsse er daraus zieht. Sondern man hat es sehr eingeengt zum Teil auf, was ist gut, was ist schlecht. Und wenn du auf der falschen Seite standest, hattest du plötzlich ein Problem. Und somit hast du aber Leute in der im demokratischen Diskurs verloren. Und die musst du jetzt wieder zurückholen. Und die haben sich mittlerweile aber komplett zurückgezogen, konsumieren alternative Medien, machen aber den gleichen Fehler, dass sie nur das hören und das nicht mit dem anderen abgleichen.
Genau. Also das kritische Denken und Überprüfen fehlt dann da.
Komplett. Und das ist das Gefährliche auf beiden Seiten.
Ja, genau.
Und jeder fühlt sich im Recht. Und jeder meint oder wähnt sich auf der richtigen Seite der Geschichte. Das ist total gefährlich.
Und das
Das
ist ja
ist
dann,
auch.
wie kommunikativ Spaltung funktioniert.
Und genau das ist ja das, was du auch gerade ansprichst. So ist diese Spaltung auch entstanden.
Genau.
Und wie kriege ich denn das jetzt wieder gedreht?
Genau. Und das war ja mein Motiv, warum ich den Empathieschenker gestartet habe, weil ich mich gefragt habe, wie kann, also während Corona, weil was, das war ja die Steilvorlage, weil wir ja in Isolation waren und nur noch online. Und das ist ja schwer kontrollierbar, auch für ein, ich sag jetzt mal, im neutralen Gemeinden. Staatsmonopol, weil da können ja im virtuellen Raum ist ja nicht reguliert, können ja alle Nischen rein und ihre Bubbles erzeugen, ja. Und die Zeit wurde ja super genutzt, um halt diese Polaritäten, die du genannt hast, Impfen ja, nein, ja, oder so, Isolation ja, nein, ja, Impfschäden ja, nein und so weiter, wurde ja alles gespielt.
Genau. Es ist auch eine Verkürzung, die dort passiert ist.
Ja,
Auf
genau.
entweder oder. Entweder du bist dafür oder bist dagegen.
Und dann gibt es
Ja.
Shorts, ne? Also diese kurzen Videos, die genau das alles triggern. Also aus Sicherheitsperspektive, das ist ja, also neben der infrastrukturellen Sicherheit ist das ja dieser Aspekt, den ich extrem, wo ich große Sorgen habe. Und ich merke das auch für mich, wenn ich mein Feed beobachte, ich kann genau gucken, schon, okay, wenn ich jetzt dahin klicke, wird wahrscheinlich in Zukunft sowas kommen. Wenn ich dahin klicke, und ich habe das mal auch in meinem Podcast gehabt, dass ich ganz bewusst, weil ich da in Kontakt gehen wollte, um empathisch zu verstehen, Richtung Alternativen gegangen bin, um mit den Leuten in Kontakt zu gehen. Ich habe es dann nach ein paar Wochen nicht ausgehalten in meinem Feed, was ich da gelesen habe. Und dann habe ich angefangen, Leute, diese Feeds zu blockieren, weil ich gesagt habe, also eigentlich will ich in Kontakt, aber ich halte es nicht aus, weil ich wusste nicht, habe ich mich ohnmächtig gefühlt. Ich wusste gar nicht mehr, wie komme ich mit meinen Fähigkeiten da in Verbindung, weil es um Verstehen geht und nicht um, so ist es, weißt du?
Ja, das ist, da wird ja auch so ein Bullshit posaunt, und je kürzer die Videos, und die sind ja immer gleich. Ne? Also wird eine Behauptung aufgestellt, wird mit ein, zwei Argumenten belegt und that's it. Und das funktioniert natürlich auch. Und diese Argumente sind und die Behauptungen sind so, dass sie emotionalisieren. Das ist ja der Grund, warum das bei der Linkspartei und der AfD so gut funktioniert.
Also die Emotionalisierung, die
Korrekt.
Aufladung
Ja.
blockiert uns ja, objektiv zu beobachten und Unterschiedlichkeit auszuhalten.
Ja. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um?
Genau.
Und ich ziehe es mal ganz oben auf die Metaebene.
Ja.
Also es braucht nicht nur eine Zeitenwende beim Thema Sicherheit, es braucht nicht nur eine Zeitenwende beim Thema Wirtschaft, sondern es braucht auch eine intellektuelle moralische Zeitenwende und auch eine Rückbesinnung auf den Kern der europäischen Aufklärung tatsächlich. Eine Renaissance auch der Werte von Aufklärung gepaart auch mit, auch wenn der Begriff altbacken wirkt, Tugenden, die wir gern als preußisch oder deutsch bezeichnen, die uns auch haben erfolgreich werden lassen, wie Fleiß, Disziplin, auch eine gewisse Bescheidenheit. All das ist uns irgendwie verloren gegangen. Und wir haben uns da ein Stück weit auch als Gesellschaft, nicht nur in Deutschland, sondern es schließt ganz Europa aus, wir haben uns ein Stück weit verloren. Und wir müssen uns zu denen hinwenden, was die klassischen Philosophen schon gepredigt haben. Wir müssen zurück zu Aristoteles, Platon, wir müssen zurück zu Kant, zu Voltaire, zu Montesquieu. Und wir brauchen wieder diesen Nordstern der Aufklärung für unser eigenes Handeln. Wir brauchen die Eigenverantwortung, wir brauchen kritisches Denken auch gegenüber dem Staat, über die Informationen, die uns von unterschiedlicher Seite, und das, ich sage bewusst nicht von den Medien, sondern Informationen, die von allen Richtungen kommen. Wir brauchen dort wieder dieses kritische Denken, uns damit auch auseinanderzusetzen, die Dinge auch in Frage zu stellen. Und so müssen auch muss auch unsere Bildung aussehen. Wir brauchen nicht immer mehr Informationen in den Schulen. Wir brauchen die richtigen Informationen, Basics, die wir aber auch können und wiederholen. Ja. Und ohne dem können wir an den Symptomen ein bisschen rumdoktern, aber es wird nicht funktionieren. Bin ich fest von überzeugt. Wenn uns diese Wende nicht gelingt, wird es düster.
Ja, das war ja schon ein super Schlusswort quasi. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Eine Sache würde ich da gerne noch zu ergänzen ist, ich habe da auch schon drüber nachgedacht, dass wir wieder so eine Renaissance der Aufklärung brauchen, weil wir ja diese technologischen Innovationen hatten und so weiter. Und es fehlt uns die Reflexion darüber, was diese technologischen Innovationen mit uns als Menschen und Gesellschaft machen
Ja.
und wie wir uns innerlich als Menschen im Umgang damit weiterentwickeln müssen, um im Sinne des Miteinanders, aus meiner Perspektive jetzt gesprochen, damit adäquat umzugehen und nicht, dass es uns spaltet und trennt, ne? Und für unsere Sicherheit und Freiheit im Miteinander auch letztlich, ne?
Genau, und das, was ich, und da muss man mal auch ehrlich sein, das, was ich da auch an Vordenkern, nehme ich da gerade nichts wahr. Also die wirklich auch dort Ideen entwickeln und diese Botschaften auch erstmal, so wie es ja immer ist, erstmal in die Eliten streuen und dann auch in die Bevölkerung und dort auch mehr Orientierung zu geben.
Tja, jetzt haben wir angefangen mit Resilienz, Sicherheit, Bevölkerungsschutz, Katastrophenschutz, Umgang mit Unsicherheit, Selbstverantwortung. Sehr viel auch in diesen äußeren Basics, ja, sag ich mal, Strom, Essen, Wasser, Versorgung. Und sind dann jetzt hier am Ende rausgekommen bei letztlich bei unserer inneren Entwicklung. Und wo müssen wir an uns weiterentwickeln als Individuum, als Gesellschaft, um mit Unsicherheit besser umgehen zu können, ne? Damit wir uns nicht verlieren. Und
Ja.
quasi hast du ja gesagt, wir haben uns ja verloren, müssen uns wiederfinden, ne?
Ja. Also so blicke ich da drauf. Weil
Genau.
ich glaube, in meinem Erleben auch als Vater, die Werte, die zum Teil in Schulen vermittelt werden, das ist jetzt nicht das, wo ich sage, das ist wirklich zielführend für ein gutes Miteinander. Gar
Und auch die,
nicht.
ja, und diese Regeln, die du auch angesprochen hast, die Regulierungen führen ja eher dazu, dass wir uns noch mehr verlieren, weil wir uns mehr mit Regeln und Einhalten von, wie es richtig sein soll, beschäftigen, anstatt mit dem, wo, was brauchen wir jetzt, ne?
Genau, richtig. Und damit werden wir, um da vielleicht den Bogen zum Anfang zu schließen, werden wir noch weniger resilient.
Ja, genau, weil wir.
Weil die Regeln machen halt irgendwann auch denkfaul.
Ja, und wir verlieren Flexibilität, um auf
So
diese
ist es.
Dynamik zu reagieren.
Genau, Flexibilität beim Thema Sicherheit, Innovationskraft in der Wirtschaft. kluge Ideen und kluge Köpfe in der Politik. Ja, und ich möchte auch nicht von der zweiten und dritten Garde regiert werden. Also ich möchte da schon Leute sitzen sehen, die ein Maß an Intelligenz besitzen, die genau diese Komplexität auch verstehen. Ich habe gerade nicht das Gefühl, dass ich dort Leute sehe, denen ich das zutraue. Das zeigt sich in solchen Symptomen wie so eine Forderung wie, naja, also wer ein Ministeramt bekleidet, sollte dann vielleicht mal 10 Jahre in einem Beruf gearbeitet haben. Aber eigentlich, was ja hinter so einer Forderung, die ich im Übrigen durchaus unterstützenswert finde, steckt ja genau dieses Gefühl und dieser Eindruck, also irgendwie so richtig Top-Leute sind dort nicht mehr dabei.
Ja, im
Die
Sinne von,
kommen nicht hoch.
was für Leute brauchen wir jetzt, um unsere gesellschaftlichen Probleme zu lösen? Und was sind eigentlich die Faktoren, dass jemand da oben ankommt, um in diese Rolle zu kommen, ne?
Ja, und sind die Parteisoldaten da die richtigen? Ja, also vom Kreissaal, Hörsaal, Plenarsaal, funktioniert das? Also sind das die wir in solchen Situationen brauchen? Oder brauchen wir Leute, der ihren Lebensweg nicht gerade ausgelaufen ist, sondern die vielleicht schon verschiedene Sachen gemacht haben, auch mal gern gescheitert sind?
Um zu wissen, wie es sich anfühlt, ne?
Zu wissen, wie es sich anfühlt. Genau. Also, und das vermisse ich sehr stark. Und ich glaube, das Gefühl haben viele gerade. Und da kommt auch ein Stück weit der Vertrauensverlust her. Bin ich jedenfalls davon überzeugt.
Genau. Also das abschließende Bild, was bei mir jetzt hochkommt, ist quasi so auch den Mut zu haben, den Kopf aus dem Sand zu ziehen und sich, ich sag mal, an der Realität, wie auch immer sie für jeden ist, ins Gesicht zu schauen, das Gefühl der Unsicherheit wahrzunehmen, um dann aus dem Ohnmächtigsein wieder in Handlungsfähigkeit zu kommen, sich Gedanken zu machen, was kann ich tun als nächsten Schritt, um Resilienz aufzubauen und letztlich in die Selbstverantwortung zu bekommen, damit wir wieder gemeinsam die Dinge gestalten. Und, ne?
Und eben auf die Fakten, nach den Fakten zu suchen, auch egal wie hart sie sind.
Ja.
Und da bin ich dann eher wirklich auf der Seite der Vernunft und nicht auf der Seite des Gefühls.
Ja. Ja.
So, und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gefühl hat seine Berechtigung, auch im Miteinander. Aber wenn es ums Thema Sicherheit geht, müssen
Ja.
Fakten Vorrang haben.
Ja.
Auch wenn das Gefühl dahinter Angst und Unsicherheit erzeugt.
Genau. Und wie ich das meinte, ist, dass wir durch diese Unsicherheiten durchgehen, damit wir uns den Fakten stellen können.
So ist es.
Genau, dafür brauchen wir Mut und das kennen wir ja dann, Tapferkeit, ne?
Ja, das ist ja vielleicht das als Schlusswort. Was ist der Unterschied zwischen Mut und Tapferkeit?
Ich habe ein Verständnis, so vielleicht soll ich das teilen oder möchtest du
Also,
teilen? Ja.
mein Verständnis ist folgendes. Mut kann man in den verschiedenen Situationen haben, die auch schwierig sind, durch die man durch muss. Und währenddessen hat man oder spürt man keine Angst
Genau.
und keine Unsicherheit.
Genau.
Tapferkeit ist, wenn man diese Angst und diese Unsicherheit fühlt, spürt, in jeder Phase des Körpers.
Ja.
Und den Weg trotzdem weitergeht.
Genau, das ist auch mein Verständnis, ja. Genau. Das
Und wir
ist.
brauchen in der Gesellschaft mehr Tapferkeit.
Dann soll das Schlusswort jetzt gewesen sein. Nur meine Checkout-Frage ist quasi, wie war es für dich hier beim Empathieschenker und wie gehst du jetzt raus?
Auch ich fand's gut, mal über die Sachen zu erzählen. Das war ein wilder Ritt. Wir sind über einige Themen drüber geritten. Von daher, also fand ich es sehr gut, den Austausch mit dir. Und es wird mit Sicherheit nachhallen und in den einen oder anderen LinkedIn-Post mit Sicherheit in irgendeiner Form aufgegriffen werden. Geht mal von aus.
Ja, dann danke ich dir für deine Bereitschaft, Offenheit und dein Vertrauen, dich damit zu zeigen, was dich bewegt. In diesem Sinne, vielen Dank.
Alles klar, in diesem Sinne und vielleicht bis bald.
Das war Episode 93, Sicherheit in Krisen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann folge und bewerte ihn und teile ihn mit deinen Freunden in den sozialen Medien. Und wenn du mit etwas gehört werden möchtest oder mir ein Feedback geben magst, dann schreib mir an podcast@empathieschenker.de. In diesem Sinne, bis in 2 Wochen.